Angenommen bei unserem Silvesterfest anfangen. Wenn wir Silvester feiern oder begehen, was viele Menschen finden interessant, das ist ein Fest, das sehr kommun ist, es ist nicht an irgendeine Tradition, Linie, Glaubenshaltung, was auch immer gebunden. Das so betrifft uns alle ganz stark, fand ich, kann man das sehen, weltweit in der Jahrtausendwende. Aber Silvester, Neujahr, entspringt, geht es gar nicht auf den Inhalt, sondern auf die Form, entspringt einer ganz bestimmten Bewusstheit von Zeit. Silvester, Neujahr legt nicht den Schwerpunkt drauf, was der Inhalt der Jahre ist und dass sich Silvester weiterentwickelt. Es gibt kein präpersonales, personales und transpersonales Silvester etc., sondern es wird einfach durchnummeriert, aber die Nummer sagt gar nichts, außer dass es älter und früher ist, neuer ist. Das heißt, wir haben hier keine inhaltliche Weiterentwicklung, sondern wir haben ein, was man in vielen Kulturräumen finden kann, typisch zyklisches Zeitverständnis. Alle Feste des Jahreskreises sind ein rein zyklisches Zeitverständnis, das von der Geschichte der Zeit, des Zeitbewusstseins, vor unserem linear-chronologischen Zeitbewusstsein entstanden ist. Also bevor die Menschen Terminkalender und tickende Uhren und Planbarkeiten hatten, hatten sie Zyklen von Ernte und Aussaat, Leben und Sterben, geboren werden und untergehen, Aufgang, Untergang, Tag und Nacht, Ebbe und Flut, der Zyklus des Mondes, der Mondin, der Zyklus im weiblichen Körper und in uns Männern ein bisschen anders. Also wir haben die Zyklen, Atem hat auch das und Silvester ist ein Teil dieser Zyklen. Silvester hat keine Evolution. Das ist keine Wertung, es ist eine Beschreibung einfach des Zeitbewusstseins, wo das herkommt. Und es ist erst ein paar hundert Jahre alt, streng genommen kann ich sagen von der ganzen Power, eigentlich erst mal gerade gut 100 Jahre alt, zum Teil auch noch jünger, dass wir vor allem im sogenannten Westlichen, also dazu zähle ich jetzt auch Nordamerika und andere so in diesem Sinne entwickelte Länder, die viel auch an Wissenschaft, Forschung, Technologie oder Australien genauso, Japan, reinbringen. Also erst so seit ungefähr 100 Jahren haben wir ein Verständnis, das ist ein richtiges Erwachen, so wie Aufklärung, Durchbruch. Und haben wir ein Verständnis von Entwicklung. Natürlich gab es vorher auch dieses, eine Pflanze wird gesät und dann kommt ein Sprössling und dann wächst sie und dann hat sie Blätter und dann Blüten und wenn man Glück hat auch Früchte und so, also dieses Wachstumsprinzip. Aber das ist nicht eigentlich Fokus einer Weltsicht und einer Gesamtdeutung gewesen. Nur wie Kinder geboren werden, dann sind sie Kinder und Jugendliche, Erwachsene, dann sind sie alt und dann sterben sie. Das ist einfach der natürliche Gang gewesen. Aber das heißt, das war immer schon da, aber unser Fokus, unsere Bewusstheit hat das nicht so angeleuchtet. Und natürlich schon ein bisschen früher, deshalb sage ich plus minus, mit Darwin könnten wir hinzunehmen, Evolutionslehrer ist ja nicht der einzige, Carl von Linné, all diese Leute. Und dann auch Sigmund Freud ist ein wichtiger Markstein, quasi die Entdeckung in Anführungszeichen des Unbewussten und wie sich unbewusste Muster und neurotische Figuren, Komplexe, aber auch deren Heilung entwickeln im Menschen. Und wie wir, wenn wir viele Schatten noch unerlöst haben, nicht so frei und entwickelt sind, heißt nicht besser, schlechter, aber anders, als wenn wir frei und durchtherapiert und geklärt und ein Stück entneurotisiert sind. Und Mitte des letzten Jahrhunderts wird es von weltweit einer ganzen Gruppe von Forscherinnen und Forschern, die aus den verschiedensten Disziplinen kommen, zum Teil aus der Naturwissenschaft, zum Teil aus der Evolutionsforschung, die schon in der Biologie dann da war, zum Teil aus der Geologie, zum Teil aus der Psychologie, zum Teil aus der Philosophie, der Kunst, ja, also von verschiedensten Richtungen, wird das übertragen und versucht oder gesehen, würde ich eigentlich sagen, nämlich es ist ja nicht erfunden, auf die Menschheitsgeschichte. Geschichtsschreibung gab es immer schon, aber Geschichtsschreibung muss mit Entwicklung überhaupt nichts zu tun haben. Es ist einfach die Beschreibung dessen, was passiert, eins hinterm anderen. Und es gibt keine Reifungsstufe der Kriege. Es gibt vielleicht eine Brutalisierung der Kriege, im schlimmsten Fall. Ja, aber das ist keine Evolution, die inhärent ist und die eine bestimmte Gesetzmäßigkeit hat. Sondern was dahinter steht, ist die Entwicklung von uns Menschen generell. Und das bedeutet, sagen wir, das zeigt nochmal, Entwicklungspsychologie zeigt es am Individuum und Bewusstseinsgeschichte zeigt es am Kollektiv. Und beide interferieren natürlich. Wir sind immer Teil des Kollektivs und wir sind individuell und jedes Kollektiv besteht aus Individuen. Und die können zeigen, muss man beim Menschen nochmal deutlich machen, ein Kind ist ein vollständiges menschliches Wesen, hat seinen eigenen Zauber. Und ein erwachsener Mensch, sagen wir mit 40 oder 50, ist auch ein vollständiges menschliches Wesen, hat einen anderen Reiz, eine andere Power und eine andere Klarheit und Kraft. Und ein alter Mensch, eine alte Frau oder alter Mann, immer die häufige Abwertung unserer Kultur gegenüber älter werden, mal ein bisschen rausblenden, die indigenen Kulturen lehren uns, dass die Fülle des Wissens in den alten Menschen ist, nicht in den jungen. Also wenn wir das versuchen zu klären im Blick, dann können wir sehen, ein alter Mensch ist anders vollständig Mensch als ein Kind. Ich kann nicht sagen, eine alte Frau ist besser als ein 7-jähriges Kind. Auch nicht umgekehrt. Das Kind ist eben jünger und die Frau ist älter. Unter dem Mann. Die alte Frau oder der alte Mann hat mehr Lebenserfahrung. Dafür hat das Kind mehr Spontanität, Lebendigkeit und Frische. Die Qualitäten verschieben sich ein bisschen. Es ist keine Wertung, was besser oder schlechter ist. Und dennoch gibt es eine ganz klare Entwicklung. Ich kann nicht sagen, das 7-jährige Kind hat genauso viel Lebenserfahrung wie die alte Frau. Das ist alle über einen Kamm scheren und sich nicht trauen, die Unterschiede zu sehen. Und wenn wir das auf die Kollektivgeschichte von uns Menschen anwenden, dann zeigt sich, dass wir uns als Ganzes, als Menschheitsfamilie entwickeln. Und leider heißt das nicht automatisch zum Besseren, sondern die Entwicklung hat einen bestimmten Preis. Wie wir auch sehen können an dem Beispiel von dem Kind und dem Menschen und den alten Menschen. Der Preis der enormen, im besten Fall, enormen Lebenserfahrung, Weisheit und Wissen von alten Menschen ist, dass sie ihre Lebendigkeit, die Spritzigkeit, die Spontanität und Vitalität und dann auch ein Stück die Gesundheit und Stabilität der Gesundheit ihres Körpers verlieren. Das ist älter werden. Das ist der Preis. Dafür gewinnen sie ein enormes Lebenswissen, das das Kind nicht hat. Manchmal können wir sogar sehen, dass also Kinder eine Spontanität und eine Frische haben und die verlieren wir ein Stück, weil wir so den Ernst des Lebens versuchen gut hinzukriegen. Wir bauen einen Beruf auf oder Familie oder finden unseren Lebensweg und wir wollen es ja auch gut machen. Und dann geht so diese Spontanität, das Spielerische, ein Stück verloren. Und im Älterwerden, wenn das gut läuft, das kennt ihr vielleicht von älteren Menschen, gewinnt das ein Stück von diesem Humor, von diesem Daseinshumor zurück und diese Frische und dieses Spielerische und die Dinge und sich selbst nicht so ganz so furchtbar ernst zu nehmen, was das Kindliche auch hat. Also das heißt, auch jetzt auf die Entwicklungsgeschichte kollektiv angewandt, wir haben in der Frühzeit, ich mache es gleich konkret, in der Frühzeit von uns Menschen haben wir etwas, was wir heute verloren haben. Ich zeige euch gleich was, aus meiner Sicht. Und gleichzeitig haben wir uns weiterentwickelt. Das Weiterentwickeln ist nicht automatisch besser. Wir sind heute für die Erde als moderne Bevölkerung problematischer und schwieriger, manchmal auch füreinander, als die indigenen, stark indigenen oder schamanisch lebenden Menschen vor Hunderttausenden von Jahren. Klar sind wir jetzt auch mehr. Aber unabhängig davon. Und dennoch haben wir uns weiterentwickelt. Wir haben eine Entfaltung, eine Differenzierung des Bewusstseins, die Menschen vor Hunderttausenden von Jahren vermutlich so nicht hatten. Deshalb sind wir nicht klüger, aber anders. Das ist Evolution. Ich beschreibe das so und ich taste mich so langsam ran, weil ich damit versuche, die aus meiner Sicht Fehler und Schatten der Bewusstseinsforschung ein bisschen zu korrigieren, so wie ich das sehe, weil das leicht in so einen Kulturkolonialismus gerät. Von früher, vor Hunderttausenden von Jahren, die sind alle vor dem Säbelzahntiger weggerannt, waren in ständigem Angstzustand und waren richtige Haudegen. Und die haben uns Gott sei Dank so zivilisiert entwickelt, dass wir uns nur noch mit Atomwaffen bedrohen. Das ist Nonsens. Ja, es ist nicht einfach besser. Wir müssen einfach nur unsere Welt angucken und sehen, dass es nicht einfach automatisch besser ist, auch wenn wir manches andere können. In diesen Bewusstseinsforschungen, also wo diese Entwicklung Sicht auf unsere Menschheitsfamiliengeschichte, also eigentlich auf unsere gemeinsame wichtigste Biografie, wenn ihr so wollt. Es ist Lebensschrift, Biografie von uns Menschheit. Ja, anwenden. Gibt es verschiedene Schulen, die das tun und die haben sich bemüht, ähnlich wie ich jetzt gerade, das nicht wertend zu beschreiben. Manche greifen zu Begriffen, so zum Beispiel der Schweizer Forscher John Gebser greift zu Begriffen wie archaisch, magisch, mythisch, mental, integrales Bewusstsein etc. Ich fühle mich als Schüler von ihm, habe meine Habilitation über ihn geschrieben, deshalb nehme ich ihn auch ein bisschen rein. Andere haben einen anderen Schlüssel gefunden und ein sehr kommuner Schlüssel für diese Arbeit, diese Sicht, den ich sehr überzeugend finde, ist die Arbeit mit Farben. Rot ist, vielleicht magst du Rot lieber als Grün, aber Rot ist nicht in sich besser oder schlechter als Grün. Das heißt, die sind neutral. Leider, wie der Mensch halt so ist, haben verschiedene Schulen verschiedene Farbcodes. Das heißt, man muss die so ein bisschen übersetzen, transformieren, wie die Tonarten ineinander. Und ich mag euch heute jetzt vorstellen, diese Sichtweise von Spiral Dynamics. Und das ist ein Stückchen vereinfachter, ein Stückchen griffiger für so einen Vormittag. Nicht, weil ich euch das andere nicht zutraue, sondern weil wir eine begrenzte Zeit haben. Und Bewusstseinsforschung jetzt nicht unser Thema in diesem Retreat ist. Also das ist ein bisschen griffiger als andere, als zum Beispiel Ken Wilber, integrale Philosophie etc. Die sind komplexer und hintergründiger und mehrdimensional und so weiter. Und Spiral Dynamics ist ziemlich alltagserprobt. Und Spiral Dynamics ist entstanden unter anderem um eine Figur oder einen Menschen, der heißt Don Beck, der war weißer Südafrikaner, also hat in Südafrika gelebt und war verbunden mit seinem Lehrer Graves, der in den USA gelehrt hat, Psychologie und Bewusstseinsforschung und Philosophie. Und die haben sich dann in so eine kleine Gruppe, gibt noch ein paar, die da mitgemacht haben, zusammengetan und haben versucht, wie geht das denn, dass in bestimmte Reifungsstufen, die wir aus der Entwicklungspsychologie, die kamen von der Individualpsychologie her, kennen, das zu übersetzen, was im Menschen geschehen ist. Und das ist auch so ein bisschen die Fehlerquote, weil die frühen alten Zeiten dann gleich Baby gesetzt wurden. Das passt halt nicht. Ja, aber man kann ja dazulernen. Dennoch ist das Grundmodell sehr, sehr gut. Das Tolle an Spiral Dynamics ist, zum einen, dass es in Südafrika gleich angewandt wurde, zusammen mit Nelson Mandela, der dann mit denen zusammengearbeitet hat, für den Übergang aus der Apartheid und den Kriegen und dem sich bekämpfen in eine doch zumindest eine relative Demokratie und wie das geht, welche Zwischenschritte da oft vergessen werden. Und das haben die richtig gut gemacht. Und ich hatte zeitlang einen Südafrikaner, einen Journalisten in Einzelsupervision bei mir und dann, als ich das studiert habe, Spiral Dynamics, habe ich ihn gefragt, sag mal, kennst du eigentlich Spiral Dynamics? Du bist doch aus Südafrika. Sagt er, natürlich, das kennt doch jeder in Südafrika. Das ist richtig klasse. Das fand ich einen interessanten Test. Jetzt nicht jemand, der sich mit Philosophie oder Bewusstseinsgeschichte beschäftigt. Und das Tolle an Spiral Dynamics, da liegt meinerseits auch so ein bisschen eine Empfehlung für euch drin, je nachdem, wie ihr arbeitet. Spiral Dynamics ist quasi übertragen, übersetzt worden in ganz, ganz viele Arbeitsfelder. In den Wirtschaftsbereich, in den Führungsbereich, in die Psychologie, in die Medizin, in alles Mögliche. Gibt es entsprechende Literatur zu. Okay, soweit man, dann gehe ich mal jetzt zu den Farben. Also, ich würde nämlich jetzt mal bei uns anfangen. Ich könnte auch ganz uralt anfangen, aber das ist uns halt weiter weg. Deshalb fange ich mal da an, wo wir heute sind. Und da wir uns gern so ungefähr in der Mitte empfinden, uns für unglaublich wichtig halten, gebe ich dem auch da den Platz. Und das ist kodiert mit Orange. Das geht jetzt zum Beispiel querbeet. Orange ist Bewusstseinsstruktur, kannst du Ken Wilber alle Schulen nehmen. Das ist immer das, was wir heute tun. Orange ist wissenschaftlich, rational, technologisch, auf einer guten Philosophie basierend. Die Philosophie ist da die Basis von, auch wenn sie nicht das Thema ist, aber ist die Basis ja unserer Naturwissenschaft und sonstigen Wissenschaft ist die Philosophie und Mathematik. Und wissenschaftlich, das Weltbild, technologisch, das ist die Umsetzung dann halt ins Tun und Konstruieren. Und eine gute, fundierte Psychologie, nicht unbedingt transpersonal, aber gut und menschlich. Und das Individuum ist stark. Also der Einzelmensch hat einen hohen Wert und der Einzelmensch ist eigentlich so der Wert, den es im besten Fall in der Gesellschaft zu fördern gilt. Also dass du leben kannst, dass du so leben kannst, wie du frei entscheidest, dass du Erfolg hast. Wir haben einen enormen, in Orange haben wir einen enormen Erfolgsdruck. Wir wollen unser einzigartiges Leben so gut hinkriegen, weil wir meinen, wenn wir das nicht schaffen, dann zerbröselt das ganze Universum. Also das ist ein bisschen diese Überwichtigkeit, aber bewusstseinsgeschichtlich ist das kein Ego-Trip, sondern bewusstseinsgeschichtlich verdichtet sich diese Entwicklungsdynamik in diesem, boah, ich muss das gut machen, ich muss es richtig machen. Vielleicht kennt ihr das. Das ist Orange, die nennen das Spiral Dynamics, nennt das MEME, also M-E-M-E, MEME, das heißt kollektive Struktur. Orangenes MEME. Das ist sehr weltzentrisch, also es schaut auf die Welt. Es ist nicht nur verbunden mit einer Tradition, einem Volk, sondern es ist weltoffen, es ist eine Art kosmopolitisch, modern, liest die Tageszeitung, interessiert sich für ganz vieles und mutiert dann halt ganz leicht auch in das Informationsding, was wir jetzt heute so haben. Also das gehört alles dazu. Alle Computer sind orange. Egal wie intelligent oder doof oder alt oder neu die sind, ist egal. Die Mechanik dahinter, die Denkmechanik ist oranges Bewusstsein, mental. So, schon angesprochen, das sind die drei dominantesten zurzeit weltweit. Das sind ungefähr, die überlappen sich, deshalb gibt es, wenn man die addiert, mehr als 100%. Das sind ungefähr 30-40% der Weltbevölkerung nach den Forschungen und Schätzungen orange. Jetzt kommt die stärkste Gruppe. Das ist blaue MEME. Das weicht jetzt von den anderen Schulen ab, also von der Farbe. Blaues MEME ist, wie ihr euch denken könnt, wenn das Orange die Moderne ist, ist das die Prämoderne oder das Traditionelle? Das ist die Tradition. Das ist das, wir haben einen Glauben. Wir haben eine Religion. Wir haben einen Gott oder eine, ja, meistens ist es männlich. Das ist sehr patriarchal, das Glauben eben. Wir haben ein Volk. Wir gehören zusammen. Wir haben eine Wahrheit. Und wir haben Menschen, die uns die Wahrheit garantieren. Das sind die Propheten und Priester oder Staatsführer oder Könige oder wer auch immer. Und es geht eine ziemlich lange Zeit. Ja, das, in der Sprache könnt ihr vielleicht merken, das kann weit zurückgehen, wirklich in die, wo es Könige waren oder dann auch in die moderne Zeit, wo es unter Umständen Diktator ist, der das Volk als Volk zusammenhält und abschottet gegen den Rest der Welt. Das blaue MEME erkennen wir genau immer daran. Wir haben eine Wahrheit, wenn wir es mal von innen lesen. Wir haben eine Wahrheit, die uns aufgeht, die uns berührt, die toll ist. Wow, wir haben es erkannt. Und da wir meinen, es gibt nur eine Form der Wahrheit, und wenn wir die haben und die anderen das anders denken, haben die definitiv nicht. Ist ganz logisch, aus unserer Sicht. Im einfachsten Fall sind die einfach nur doof. Im schwierigsten Fall sind die eine Bedrohung für uns und wir greifen die an. Das blaue MEME ist ein Schmelzkessel aus dem Krieg entsteht. Ganz, ganz stark. Natürlich auch mit dem Orange, aber das Blaue. Wir, unser Volk. Wir, unsere Religion. Außerhalb der Kirche kein Heil. Das ist blaues Mem. Und auch moderne Menschen, ihr kennt es vielleicht, können da reinrutschen. Wir haben das alle in uns. Wir und unsere Schule. Also das ist konventionell, nennt man das auch eben, es hält sich an die Konventionen, an die Regeln und Ordnungen. Also wenn du da drin bist und die Ordnung brichst, dann kann man schon mal irgendwo landen, am Galgen oder so. Ja, das ist nicht so ganz ohne. Und das sind, was denkt ihr, wie viele Menschen auf der Welt so unterwegs sind nach den Forschungen? Ja, 60%. Ken Wilber sagt es mal, manchmal ist er sehr ungeschminkt, also manchmal ist er auch sehr fein und poetisch und tief, ein bisschen ungeschminkt. Er sagt, das Problem unserer Weltstunde ist, dass der größte Teil der Weltbevölkerung Nazis sind. Also mit Nazi meint er diese Haltung. Das sind 60%, viele in den islamischen Ländern oder in asiatischen Ländern. Aber wir haben es auch, dass es wiederkommt, das Revival haben wir ja auch hier. Dieses ein Volk, ein Führer und wir machen. Und gut, dann haben wir noch eine starke Gruppe, die dürfte uns näher sein, uns, die wir hier sitzen. Das ist das grüne Mem. Das ist die Weiterentwicklung. Das Orange, das entwickelt sich weiter. Ungefähr in den 60er Jahren entsteht zunächst über die Kunst aus der Moderne die sogenannte Postmoderne. Das ist mittlerweile ja ein fester geschichtlicher Begriff oder in der Philosophie auch. Auch die Postmoderne ist kein doofes Wortspiel, sondern ist was ganz Spezifisches. Aber die Postmoderne ist das, was über die Moderne hinausgeht. Also die orangen Leute, die haben dann gemerkt, okay, das ist ja alles ganz schön und gut, aber irgendwas fehlt hier. Was fehlt, ist die Herzqualität, ist die Beziehung, ist die Wertschätzung, ist der Umgang mit der Natur, ist die Schönheit des Lebens und dafür geht Grün. Passt ein bisschen zu dieser politischen Farbe Grün, wie es ursprünglich gemeint ist, aber nicht ganz. Die ist ein Teil davon. Ja, also grünes Mem ist das, was sich der Beziehung, der Gemeinschaft zuwendet. Was alle, wie wir es hier tun, alle im Kreis sitzen, auf Augenhöhe, jede und jeder hat es reicht, was zu sagen und jede trägt eine Weisheit in sich und so diese schöne Vernetzung und Herzoffenheit. Und wir alle unterschreiben den Wert der Gleichwertigkeit, Gleichwürdigkeit voneinander und spüren die Verbindung zur Natur. Grünes Mem. Das sind die drei mächtigsten, das sind ungefähr 30%. 30, 40, 60. Also, ihr seht schon, das sind Überlappungen. Wir sind immer auch nicht nur grün, sondern wir sind auch orange und vielleicht mit einem Fuß immer noch blau. Der Schatten des Grün. Nee, jetzt gehe ich nochmal in die andere Richtung. Also, nicht der Schatten des Grün, sondern was war vor dem Blau? Vor dem Blau, wenn wir in die Geschichte zurückgehen, das ist konventionelles Bewusstsein in anderer Sprache oder Prämoderne, kommen wir in den Raum, wo Menschen ganz, ganz stark gelebt haben von erzählten Geschichten. Und die nennen wir Mythen. Das heißt, wir berühren hier das sogenannte mythische Bewusstsein. Jetzt gehe ich in eigene Fahrwasser. Die Farben sind wie Spiral Dynamics, aber ich fülle die Inhalte anders. Jetzt nehme ich ein bisschen was von Gebser und Rombach und von meinen Forschungen mit rein. Im mythischen Bewusstsein, also wenn wir da vorgehen, vor diese konventionelle Staatsform oder Religion oder Bastion der Kirche, blau, ja, wenn wir davor zurückgehen, berühren wir diese Mythen, Mythologie Griechenlands zum Beispiel vertraut ist, ja, diese alten großen Geschichten, die nicht, das ist interessant, wir erzählen unsere Biografie, wir lieben unsere Storys. Weißt du noch, als ich damals, und da war ganz genau, und ich sehe die Frau noch vor mir, wie die zu mir gesagt hat, und da habe ich gesagt, das und das, wir erzählen endlos in 3 Tage diese persönlichen Geschichten wieder. Ja? Und das haben die damals nicht gemacht. Das Mythische erzählt endlos in 3 Tage die Kollektivgeschichte. Was waren die Menschen, bevor die und da waren in den Wäldern waren noch alle, und die sahen so und so aus, und die hatten folgenden Glauben, und die waren der Überzeugung, dass... Und auch die Einzelfiguren sind nur Figuren da drin. Da gab es eine weise Führerin, zu der sind sie immer gepilgert, wenn sie nicht weiter wussten. Aber die weise Führerin ist keine Story, sondern die steht im Teil dieses Mythos. Das ist die mythische Bewusstseinsstruktur. Und die mythische Bewusstseinsstruktur hat, das ist ein anderes Kennzeichen, davon hat die polare Zeit. Da kommt unser Silvester her. Interessanterweise, das ist alt. Also die polare Zeitvorstellung kommt aus der mythischen Bewusstseinsstruktur. Das ist die Zeit von Ernte und Aussaat und von der Göttin, die den Boden fruchtbar macht. Es hat was stark Weibliches, Altes, Wiederkehrendes, Zyklisches, Mondinhaftes, Ein- und Ausatmen, Ebbe und Flut, Leben und Sterben in einer völligen Harmonie, in einem rhythmischen. Manchmal kann man noch, früher habe ich auch in ländlichen Gegenden im Würzburger Raum gearbeitet, damals noch im kirchlichen Feld, und war ich oft beeindruckt von älteren Menschen, die so ganz in diesem Blau und fast, würde ich sagen, Rot verwurzelt waren. Da war so, ja, und ich sterbe, aber das gehört doch zum Leben und das ist doch ganz natürlich und das ist halt der Rhythmus und dafür werden die Kinder wieder geboren. Also das war nicht so dieses individualistische Drama, das wir sonst oft machen, wenn wir orange sind. Wo ihr interessante Wegzeichen, also geschichtlich, kunstgeschichtlich zum Beispiel sehen könnt von diesem mythischen Bewusstseinsstruktur, ist Stonehenge oder die Menhirenfelder von Karnak in der Bretagne etc. Also da gibt es eine, was man nennt in der Bewusstseinsforschung, Megalithkultur. Oder Geschichte, ja, Megalithkultur, also diese Großsteinkultur, wo der Mensch anfängt, aus unserer Sicht wirkt es völlig nutzlos, aber sinnerfüllt, diese riesigen Steine aufzurichten. Das heißt, die standen in einem mythisch-rituellen Kontext, noch nicht in einer Funktion, ich stelle die Steine auf, damit ich daraus eine Mühle bauen kann und meine Kinder was zu essen haben und so. Ja, nicht dieses Funktionale, was dann kommt, sondern es war ein mythischer ritueller Kontext heißt nicht Nonsens, sondern heißt, für die hat das voll funktioniert. Und das ist ja sehr powerful. Wenn man solchen Kulturen begegnet, ist es extrem powerful. Da kann sich unsere Technologie manchmal warm anziehen. Ja, also es ist diese Megalithkultur, die dann so den Übergang schafft zu dieser Ausrichtung aus dem einen Ahnen, den alle verehren, dem Urvater, der Urmutter, dieser Linie, dieses Stammes, wird dann später die Königin, der König und in der schlimmsten Fassung der Diktator. Ja, also nicht in sich falsch, sondern manches entwickelt sich nicht unbedingt ins Optimum. Das wäre so das mythische Bewusstsein. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Wo könnte es uns hinführen dann? Was ist vor den Mythen? Die Heilerinnen und Heiler dieser älteren Bewusstseinsstruktur sind heute sehr, sehr bekannt, sehr publik. Vor den Mythen, bevor Geschichten, Kollektivgeschichten erzählt werden. Genau, genau. Schamanische Feld öffnet sich. Also von der Bewusstseinsstruktur nennen wir es magisch. Ja, von der Farbe ist es purpur. Und das führt uns, das merkt ihr, sehr weit zurück. Ein tolles Zeugnis haben wir in den Höhlenmalereien. Lascaux, Altamira, Chauvet. Chauvet in Südfrankreich ist 30.000 Jahre alt. Wir waren da in beiden, in Lascaux waren wir, ist 20.000, 21.000 und Chauvet ist ja später entdeckt, in den 90er Jahren. Und das ist 30.000 Jahre alt, das ist Meisterwerk. Du stehst davor wie vor Picasso und was weiß ich, das ist unglaublich. Ja, also diese hochentwickelte Kunst, von wegen primitive Haudegen, die brüllend aufeinander einschlagen. Ich glaube, die würden uns eher als ziemlich primitiv empfinden, also von der, oder grobschlächtig. Ja, die waren hochsensitiv, sonst kannst du sowas nicht malen. Dann kannst du Tiere nicht so wahrnehmen. Und das Geniale ist, Chauvet, die Grotte Chauvet, ist ja echt mal in der Nähe von Orange, wenn ihr da seid, anschauen. Also man kommt ins Faksimile rein, ja, ins Original natürlich nicht. Aber es ist super, das können die Franzosen. Und die haben das mit Originalfarben, also die haben geguckt, welche Chemie haben die Farben, haben das genau nachgemacht mit den Farben, mit Ocker und Holzkohle und alles, was die so hatten. Und das, was auffällt, ist, dass 90% der Tiere sind für den Menschen nicht jagdbar. Das heißt, dieser Nonsens mit Jagdzauber ist völliger Quatsch. Das Tier war das Größere. Der Mensch war Schüler und Schülerin des Tieres, nicht umgekehrt. Wieso malen die nicht jagdbare Tiere? Weil sie verehren, dass es ein Krafttor ist. Und vermutlich ihre Initiationen, Rituale dort gefeiert haben, in diesen Höhlen. Löwen, Mammuts, Panther. Also die waren viel zu wuchtig. Also auch Mammuts konnten in der Zeit noch nicht erst später gejagt werden. Die hatten keine Technik. Und niemand jagt Löwen. Eher umgekehrt. Bären. Das führt uns, also die magische Struktur hat, alles ist miteinander verwandt. Metakoyasin, ja. Su-Wort. Alles ist miteinander verbunden, hat das Netz. Im Mythischen darüber haben wir das Polare. Und hier haben wir das Netz, die arachnische Weite. Ja, die Arachne, die Spinne, ja, als Totem, die alles verknüpft, alles miteinander, alles ist miteinander verbunden. Das hat interessanterweise, vielleicht erkennt ihr es, eine gewisse Ähnlichkeit mit der Bewusstseinsstruktur von Grün. Da kehrt es nämlich wieder. Dieses alles miteinander verwandt und die Natur gehört zu uns. Da öffnet sich ein auf einer weiterentwickelten Stufe ein magisches Bewusstsein. Also alles miteinander verwandt, kriegen wir heute mit. Ökologie ist die Wissenschaft dafür. Und was ins magische Bewusstsein stark gehört, ist das Ritual. Also ich tue etwas, das hat eine Wirkung, eine Heilung. Nicht, dass ich die Macht habe, das ist eher so eine Fehlform von Magie, sondern dass ich mich in eine Gesetzmäßigkeit reinbegebe, sodass Heilung möglich werden kann. Das ist das, was die Schamanen, Schamaninnen tun. Und das geht hunderttausende von Jahren, zigtausende von Jahren. Und jetzt gibt es noch eins. Das ist eine eigene Farbe. Spiral Dynamics hat hier einen Rotton. Und ne, hat beige, doch, das passt in etwa. Ich habe so immer, mag diesen Goldton, Gold-Erdton drin. Weil die Menschen davor waren stark mit der Erde verbunden, logisch. Und da war, deshalb mag ich das Gold reinbringen. Da ist etwas von, was wir mitbekommen, da ist etwas von einer fraglosen Einheit mit dem Dasein. Und John Gebser nennt es das archaische Bewusstsein, von Herr Archä, der Ursprung. Also ursprungsnahes Bewusstsein. Und das ist jetzt wirklich hunderttausende von Jahren. Und eine Spur, die wir verfolgen können zum Beispiel, geht zurück nach Afrika, nach Oldowan, da gibt es Funde, das ist ungefähr 2,4 Millionen Jahre zurück. 2,4 Millionen Jahre, das sind 24 mal 100.000 Jahre. Das, was wir dort finden können, ist, dass die Menschen vermutlich erste Sozialsysteme entwickelt haben und dass sie sich ihre Träume erzählt haben. Also dass das sehr menschlich war. Das waren keine entwickelten Paviane. Da kommt was anderes, da kommt was Seelenhaftes rein. Dann geht das durch die Hunderttausende von Jahren und das archaische Bewusstsein ist charakterisiert durch diese enorme Erfahrung von Einheit, die noch nicht differenziert ist, wie wir das dann später empfinden. Und von Weite und von Einsein mit der Natur, mit dem Ganzen. Vermutlich haben die gelebt in kleinen Gruppen, so bis 24, und sind in den offenen Landschaften, vor allem Afrikas, aber Ähnliches können wir in Australien dann später finden, bei den Aborigines, sind die gewandert, waren miteinander und waren also nicht sesshaft, logisch, das kommt viel später. Und nochmal von der Zeit, wenn wir diese 2,4 Millionen Jahre bis heute, wir sind noch nicht ganz im Heute, das ist da um. Wenn wir die in eine Uhr setzen mit 24 Stunden, dann sind das hier die größten und längsten Zeiten. Und der Schnittpunkt unserer Sesshaftwerdung, der ungefähr hier ist, also so das entsteht im mythischen Bewusstsein, entsteht dann die Sesshaftwerdung und Tiere zähmen und Pflanzen züchten und sowas. Ja? Ungefähr hier, ab da, aufwärts. Das sind 6 Minuten. Das andere sind 23 Stunden, 54 Minuten von der Zeit. Einfach nur mal so als Einladung zur Demut vor der Menschheitsgeschichte. In der Art, wie ich das versuche ein bisschen zu legen, bekommt ihr mit, also hier entwickelt sich was weiter, es differenziert sich, es formt sich und wir enthalten uns mal der Wertung, ob das besser, schlechter ist, es entwickelt sich einfach. Ja, wird in sich komplexer und einzelne Mensch wird wichtiger, das Individuum wird wichtiger. Das ist ja auch was Schönes. Aber was verlieren wir? Oder auch von dem, was ihr wisst. Wir verlieren etwas, wir zahlen Preis. Das merken wir heute wuchtig. Die Erdverbundenheit, genau. Das ist noch tiefer, noch totaler. Ja, exakt. Exakt. Wir verlieren den Kontakt zur Totalität, zur Ganzheit. Also deshalb mache ich so ein bisschen wie so eine Doppelparabel und lasse es dann hier wieder aufgehen. Das können wir dann hier wieder gewinnen, wenn wir uns weiterentwickeln. Aber der Preis für diese Technologisierung, Differenzierung und Verwissenschaftung ist alles okay, ja? Nur der Preis, den wir dafür zahlen, ist, wir werden immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, unsere Welt wird immer kleiner. Und wir verlieren diesen Zugang zur Ganzheit. Wir verlieren den Zugang, was ich auch gesagt habe, zur Gemeinschaft, zur Erde, zur Natur, aber letztlich auch zum Kosmischen und letztlich zum Göttlichen, zum Sein, zur Weite des Seins. Okay, und es gibt interessante Forschung. Ihr müsst jetzt gucken, dass ich nicht zu viel mache. Es ist nicht in der Vorlesung ausartet. Aber einen Punkt noch. Es gibt interessante Forschungen, die zeigen eine Parallele zwischen den sogenannten Verlustmythen in der Menschheitsgeschichte, die natürlich viel, 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 viel später entstanden sind, wozu auch die biblische alttestamentliche Paradiesesgeschichte, Genesis 1 bis 12 gehört, oder Genesis 3, die Verlustmythos. Ja? Das heißt, da war eine Fülle und der Mensch hat irgendwas gemacht oder irgendwer anderes hat was gemacht und dann hat der Mensch es verloren. Und das, wie wir es verloren haben, ist unser Normalzustand. Und das passt eigentlich zur Innenerfahrung, wenn wir immer wieder sagen, ja, Buddha Natur ist in dir, das ist da. Wir haben es verloren, irgendwas haben wir angestellt. Also ich meine nicht im Sinne von Schuld, sondern von was drüber gelegt. Und das beschreiben die alle und das findet ihr in ganz, ganz vielen Kulturen. Dass dieser Raum so eine Art von Paradies, in Anführungszeichen, das war nicht einfach, das Leben, das war auch gefährlich, aber eine Anbindung an die Ganzheit war. Und dann ist irgendwas umgebrochen, vermutlich sehr stark im Kontext von Sesshaftigkeit, Tiere zähmen, Städte bauen, sich schützen gegen Feinde, dass der Mensch diesen Kontakt verloren hat und dass die Religionen im Grunde nichts anderes sind als, ich sag's mal extrem, als ein verzweifelter Versuch, das wieder herzuholen. Gut, jetzt geht's aber schönerweise weiter, weil Entwicklung nicht stehen bleibt. Und in den letzten Jahrzehnten, wird es wieder ein bisschen größer, in den letzten Jahrzehnten merken Menschen die Grenze, also wandert wieder mit mir bis zu Orange und Grün, und merken Menschen die Grenze von diesem, alle sitzen im Kreis und austauschen, so, das ist alles schön und gut. Der Schatten des Grün ist, dass es niemanden in der Gruppe ausgrenzt, aber die ausgrenzt, die nicht das alle sind gleich unterschreiben. Und irgendwas wacht im Menschen auf und sagt, es gibt eine unterschiedliche Weisheit in verschiedenen Menschen. Es haben nicht alle das Gleiche zu sagen, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil sie unterschiedlich reif und erwacht sind. Das steckt eigentlich dahinter. Wir brauchen eine natürliche Hierarchie, die von innen her wächst, dass wir voneinander lernen können. Wenn wir immer alles gleich machen, diskutieren wir bis zum Ende aller Tage. Kennt ihr vielleicht von extrem grünen Gruppen, die kommen dann im schlimmsten Fall auf keinen Punkt. Das ist die Geburt des Integralen. Das ist, also in Spiral Dynamics ist das das individuell Integrale. Interessant ist, deshalb heißt es auch Spiral. Ich wollte es jetzt nicht noch komplizierter machen. Das ist dargestellt bei Spiral Dynamics auch wie so eine Spirale, die schwingt zwischen dem Ich- und dem Wir-Pol. Jede Bewusstseinsstruktur oder die neueren haben einen Schwerpunkt im Wir oder im Ich. Erst sind ein paar Ichs, die durchbrechen, neues Bewusstsein und dann wird es ein Wir. Und das hier ist wieder ein Durchbruch des Ich-Bewusstseins, also des Individuums. Das Grün ist logischerweise stark Wir. Gemeinschaft. Ja? Und hier sind Einzelne, die sind nicht unbedingt sehr kontaktfähig. Die ziehen sich sehr zurück, die haben keinen Bock auf grüne Gruppen und so. Ja? Und die haben aber einen Blick, die haben eine Leichtigkeit im Umgang mit ihrer inneren Intelligenz. Und der entscheidende Punkt, der entscheidende Schritt zum Integral, es ist eine Schwelle dazwischen, ja? Der entscheidende Schritt zum Integral, das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was das nicht unterschreibt, ist nicht integral, also von der Definition her. Heißt nicht schlecht, aber eben nicht integral. Alle Bewusstseinsstrukturen, die wir in der Geschichte finden können, bauen sich auf, indem sie das Vorausgegangene abwerten. Das geht auch gar nicht anders. Das wissenschaftlich Orangene wertet die die konkreten Religionen da oder diese Staatsform oder nur wir oder die alten Mythen ab und sagt, das ist im besten Fall tolerierbar, können wir darüber schreiben und forschen, aber es ist nicht, wie wir denken. Das ist heute, manche würden vielleicht sagen, esoterischer Humbug da zurück. Ja? Das ist diese Abwertung. Es werden die, ihr könnt es in der Baukunst sehen, die christlichen Kirchen zum Beispiel in Rom wurden oft gebaut auf den zerstörten Tempeln der alten Gottheiten dort. Ja, das Neue wird draufgesetzt, das Alte wird richtig zerstört. Das ist nicht böse, das ist die Dynamik, die da drin steckt. So, das heißt, wir haben hier immer diesen Ausgrenzungsfaktor drin. Und das Integrale ist das Erste, wo etwas anderes reinkommt. Das Integrale, und deshalb heißt es so, erkennt den Reichtum und die Fülle all dieser Bewusstseinsstrukturen, der gesamten Entwicklung. Und respektiert die und verehrt, verneigt sich vor dem Ältesten und nimmt das Alte mit hinzu und öffnet sich der Gegenwart, um sich für das Kommende zu bereiten. Und deshalb entsteht in diesem Feld auch eigentlich erst Bewusstseinsforschung. Sowas macht nur Sinn, wenn wir ein Stück vom Integralen in uns haben. Sonst finden wir das langweilig, doof und wenig hilfreich. Aus diesen Individualisten mit Gelb, die treten halt gesellschaftlich so auf, deshalb sind die ein bisschen schwer zu entdecken. Schwierige Forschungslage, wie man so schön sagt. Entsteht etwas, und das finde ich enorm hoffnungsvoll, das ist das sogenannte türkise Mem. Und das ist die Kollektivform, die Vernetzung. Da kommt im Grunde das magische Vernetzen, das Grüne, natürlich auch das Wissenschaftliche und das Integrale von Gelb in eine Form, die mit Türkis chiffriert wird. Von der Bewusstseinsforschung, nochmal von dem Prozent, wird gesagt, dass in diesem Integral, in diesen beiden Gelb-Türkis, ungefähr 5% der Menschheit unterwegs sind. Also ist schon ganz gut. Mehr in Gelb und weniger in Türkis. Türkis entsteht gerade. Die meisten Autorinnen und Autoren sagen, entsteht gerade jetzt. Und Türkis, ihr könnt es eigentlich jetzt schon selber beschreiben, erkennst du daran, dass es die gesamte Menschheitsgeschichte würdigt und wertschätzt. Dass es eine Offenheit hat für die verschiedenen Kulturen, Traditionen, Religionen. Und dass es das Intellektuelle nicht als einzigen Zugang, sondern auch das Spüren, das Somatische, das Künstlerische, das Fühlen mit hinzunimmt, ohne das Intellektuelle auszugrenzen. Bei Grün haben wir manchmal eine Aversion gegen das Denken. Nur Fühlen, Spüren, komm, vergiss das Denken, meint es alles doof. Das ist ein bisschen festgezurrtes Grün. Hier, die finden den Mind, das Denken, wieder ein interessantes Werkzeug. So dass es mit dazukommt, dass das ein ganzheitlicher Ansatz wird. Und das Türkis vernetzt sich über alle Kulturen und hinaus. So gesehen sind dann auch wieder, wenn wir sie gut benutzen, IT-Zugänge, Social Medias etc. eine Möglichkeit. Sie sind nicht unbedingt die Essenz davon, aber sie sind eine Möglichkeit, das Türkise weiter zu öffnen, weil wir uns viel leichter vernetzen können. Es gibt noch eins, um das Bild rund zu machen, dann bin ich bald fertig. Es gibt noch eine Weiterentwicklung. Das wäre eigentlich noch ein weiterer Bogen, ja, machen wir das mal. Aber das ist wieder mehr individuell. Das ist also, Spiral Dynamics nimmt dafür die Farbe Koralle. Koralle sind die weiterentwickelten integralen Bewusstseinsstrukturen. Diese Strukturen sind etwas, das ist kein Zustand, den du erfährst und er weg ist. Wie eine Seinserfahrung, die kommt und geht, hinterlässt ihre Spuren im besten Fall. Sondern das ist etwas, das ist wie psychologisch erarbeitet, das bist du, das fühlst du. Du kannst zum Beispiel sagen, du kannst, wenn du das auswendig gelernt hast und drauf hast, kann ich dich fragen, ja, wie antwortet Türkis auf folgende Frage? Dann kannst du das sagen. Und das stimmt wahrscheinlich. Aber wenn ich dich frage, wie antwortet es in dir? Lass mal alles weg. Wie antwortet es in dir auf dieses Thema? Dann kommt deine eigentliche Farbe. Also das ist was tief Gefühltes, das ist nicht intellektuell. Was tief Gefühltes. Wie antwortest du, wenn ich dich nachts wecke und sage, du, folgendes Problem, wie antwortest du darauf aus dir? Dann kommt dein Grün oder Blau oder Orange oder Türkis oder Koralle. aus deiner inneren Ganzheit. Es ist etwas, was wir sind, im Unterschied zu Zuständen wie beim Atmen, die wir haben und die kommen und gehen, die toll sind, die brauchen wir. Aber hier, das ist etwas, wo wir reinwachsen. Und Koralle ist so, das sind die Menschen, also etwas griffig würde ich sagen, das ist die Entwicklungsqualität der heutigen Meisterinnen und Meister. Willi Gissier habe ich so empfunden. Ramit Almasem finde ich so, oder Karen Johnson, oder andere große, Pema Chötrin, ja, so die von ihrer Erfahrung her ist der, die Öffnung ins Sein und die Seinsdurchflutetheit der Wirklichkeit, der Welt permanent zugänglich. Das Koralle. So dies in mystischer Sprache, diese Präsenz im Gottesozean. Und alles ist da drin. Das ist trotzdem im Alltag ist alles da, aber es fällt nichts raus. Okay, soweit mal diese Skizze. Diese Entwicklung zu kennen, ist aus meiner Sicht nicht nur einfach ein philosophisches Spiel, sondern ist was sehr, sehr Wesentliches, weil wir vieles, was auch verwirrt in unserer heutigen Zeit, besser verstehen können. Natürlich ist es eine Art von Landkarte, aber eine Wanderung gelingt manchmal einfach, weil ich eine gescheite Landkarte habe und nicht irgendeinen alten Schinken. Und manchmal kann eine gute Landkarte über Leben und Tod entscheiden in der Wildnis. Und es ist eine lebendige Landkarte. Es wird immer wieder versucht, wenn man ins Internet geht und unter Integral schaut, Integrales Forum oder auch Spiral Dynamics, das ist hochlebendig. Es sind tausende von Menschen in allen Ländern vernetzt und arbeiten und forschen da miteinander. Das ist wirklich faszinierend. Leider steht es nicht so in den Hauptnachrichtenquellen. Vielleicht ist es auch ein Komplex. Dennoch gibt es das und da ist ein enormes Hoffnungspotenzial. Im Grunde ist das, was wir wissen von der Evolution, auf uns Menschen übertragen. Denn es macht keinen Sinn, dass sich alles entwickelt, nur wir nicht. Also Bewusstsein nicht. Bewusstsein entwickelt sich in der Form.